Lass uns kurz für die Predigt beten. Großer Gott, wer bin ich, dass ich deine heiligen Worte auslegen darf zu deinen Geschwistern? Vater, deine Worte sind, dein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt Mark und Bein. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist durch mich sprichst, Vater, und jedem das gibst, was du ihm sagen möchtest. Das bitte in Jesu Namen. Amen. So, guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr genießt den Sommer, das warme Wetter. Es ist ja Sommerzeit. Und wenn ich draußen unterwegs bin, habe ich den Eindruck, es ist leerer auf den Straßen in Berlin. Entweder bleiben die Leute alle zu Hause, weil es zu heiß ist, oder aber sie sind weg. Aber wir sind doch gut gefüllt, muss ich sagen. Also es sind doch viele Leute da. Genau, es ist ja Urlaubszeit. Viele verreisen, aber auf der anderen Seite kommen auch viele Leute und besuchen uns. Und ich war gespannt zu sehen, wie viele es von der Hochzeit heute hierher geschafft haben. Aber man soll nie eine lateinamerikanische Hochzeit unterschätzen. Basti und Romina haben gestern gefeiert, das war wirklich großartig. Jetzt sind sie unterwegs nach Kuba. Und eine Sache, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe von der Hochzeit ist, William und Ojas spielen sagenhaft Gitarre. Also, die müssen wir unbedingt anstellen hier für unseren Worship, finde ich. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber wir machen während der Ferienzeit eine Pause in unserer Predigtreihe zum Thema Apostelgeschichte und schieben eine kleine Sonderreihe ein, eine Sommerreihe sozusagen. Und das Thema ist Näher zu Gott. Näher zu Gott. Und ich finde, das passt sehr gut zur Urlaubszeit, dieses Thema. Lass uns mal ein bisschen über Urlaub reden. Was macht der Urlaub mit deiner Beziehung zu Gott? Wird sie gestärkt in der Zeit oder wird sie eher geschwächt? Was meine ich damit? Nun, in unserem Bibelkreis zum Beispiel war diese Woche sehr wenig los, was einfach daran liegt, dass der überwiegende Teil verreist ist gegenwärtig. Und nächste Woche sind Jimena und ich nicht da, das heißt, das geht so weiter. Es ist eigentlich in diesen 6 Wochen Ferien, ist es oft so, dass der Bibelkreis, dass da sehr wenige Leute da sind und eine richtige Kontinuität nicht so aufkommen kann. Ich muss sagen, ich freue mich dann doch irgendwie, wenn die Ferienzeit vorbei ist und wenn man wieder als ganze Gruppe zusammenkommt. Und wie geht's dir? Ziehst du viel Stärkung aus der gemeinsamen Zeit? Ist dein Bibelkreis ein Stabilitätsanker für dich in deiner Beziehung mit Gott? Ich denke, er sollte es sein. Die Gemeinschaft soll uns ja gegenseitig im Glauben stärken. Aber wie geht es dir, wenn diese Gemeinschaft fehlt? Wie geht es dir im Urlaub mit Bibellesen und mit Beten? Es ist immer so, wenn ich in Urlaub gehe, dann nehme ich mir vor, ich möchte ganz viel in der Bibel lesen in diesem Urlaub. Und dann komme ich zurück aus dem Urlaub und wenn ich darüber nachdenke, dann habe ich entweder total viel gelesen oder, also viel mehr als sonst, viel mehr gelesen, viel mehr gebetet oder aber ich habe viel weniger gelesen und gebetet, obwohl ich mir vielleicht sogar vorgenommen hatte, dass ich mehr lesen und beten möchte. Interessanterweise ist das oft so, wenn ich meine Eltern besuche. Heimaturlaub. Das ist eigentlich wie ein Paradies. Ich komme da an morgens, die Kinder gehen gleich runter, kriegen was zu essen, die Großeltern kümmern sich, ich kann ausschlafen. Wenn ich dann aufstehe, ist der Frühstückstisch gedeckt. Es ist in der Pfalz, ne? Da ist nichts los. Ich kann wirklich den ganzen Tag entspannen. Bis vor 2 Jahren gab es da noch nicht mal einen richtigen Handyempfang. Mein Handy hat nicht funktioniert bis vor 2 Jahren da auf dem Land. Also es war wirklich eine großartige Gelegenheit zu entspannen und auch Bibel zu lesen. Aber ich falle dann immer in meine alten Muster und werde faul. Ich lege im Bett, ich komme runter, lass mich bedienen. Jimena sagt, sie kennt mich gar nicht wieder. Und verpasse dann oft die Gelegenheit, die Zeit wirklich zu nutzen für meine Beziehung mit Gott. Urlaub, achso, aber ich möchte hinzufügen, es ist nicht immer so. Also tatsächlich ist es so, Manchmal habe ich mir auch die Zeit genommen, bei meinen Eltern, ja, trotz des Zurückfallens in alte Muster, um wirklich Dinge durchzuarbeiten, die mir auf der Seele liegen. Irgendwas, was ich nicht verarbeitet habe. In die Bibel gehen, ausstudieren das Thema, darüber beten, mich richtig damit auseinandersetzen. Und das ist was, was man wirklich wunderbar im Urlaub machen kann, wenn man die Zeit dazu hat und wenn einem die Ablenkung fehlt. Urlaub kann also eine fantastische Zeit mit Gott sein. Und ich möchte euch ermutigen, nutzt sie. Das Thema ist Nähe zu Gott. Und das ultimative Vorbild für mich beim Thema Nähe zu Gott ist David. Lasst uns mal gemeinsam lesen in Psalm 27, Vers 1 bis 6 und dann noch Verse 13 und 14. Die zeigen das Herz von David. Psalm 27. Ein Psalm Davids. Oh, ja, hier, über 26. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Bösen, meine Widersacher und Feinde sich mir nähern, um meinen Leib zu fressen, müssen sie straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer gegen mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, dann verlasse ich mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich mein Leben lang im Haus des Herrn bleiben möge, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und seinen Tempel zu betrachten. Denn er schützt mich in Notzeiten in seinem Zelt. Er verbirgt mich heimlich in seinem Zelt und hebt mich auf einen Felsen. Er erhöht mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich ihm in seinem Zelt Jubelopfer bringen. Ich will dem Herrn singen und spielen. Und in Vers 13 und 14. Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Hoffe auf den Herrn, sei getrost und unverzagt und warte voll Hoffnung auf den Herrn. Was für ein Psalm, was für ein Herz für Gott von David zeigt sich in diesem Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten, sagt David. Und David hat wirklich viele Situationen gehabt, in denen er Grund genug gehabt hätte, sich zu fürchten. Aber in all dem hat er immer ein unglaubliches Vertrauen. Das werden wir uns nachher auch mal ansehen. Lass es mal weiterlesen, Vers 3. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht. Wir Gläubigen im 20. Jahrhundert, wir können manchmal in so eine Art Gemeindeslang verfallen oder uns irgendwie vornehm geistlich ausdrücken oder so. Und dann können wir zum Beispiel im Gebet Sachen sagen wie: Herr, wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so will ich doch auf dich hoffen. Ich will auf dich vertrauen. Oder wir singen: Ich fürchte mich vor Zehntausenden nicht, die rings wider mich sich lagern. Die Wahrheit ist, wir haben ja keine Ahnung, von was wir da reden. Aber David, wenn David sowas sagt, dann erzählt er gerade aus seinem Leben. Schaut mal auf 1. Samuel 26, Vers 1 bis 4. Die Sifiter kamen zu Saul nach Gibea und sagten: Ist nicht David versteckt auf dem Hügel Hachila vor der Wüste? Da machte sich Saul auf und zog zur Wüste Sif hinab und mit ihm 3000 auserlesene Männer aus Israel, um David in der Wüste Sif zu suchen. Saul lagerte sich auf dem Hügel Hachila, der vor der Wüste liegt, am Weg. David aber blieb in der Wüste, und als er merkte, dass Saul ihm in die Wüste nachkam, sandte er Kundschafter aus und erfuhr, dass Saul ganz sicher gekommen war. Das ist eine sehr kurze Stelle, ein kurzer Ausschnitt. Und in dieser kurzen Stelle sehen wir, wie David verraten wird. Sein Gegner, sein Erzfeind Saul zieht, das ist ein erfahrener Kriegsherr, ja, also kein Anfänger, der zieht mit 3000 Elitekämpfern aus, treibt ihn in die Wüste und verfolgt ihn in die Wüste hinein. Und wer diese Geschichte schon mal gelesen hat, der wird verstehen, das war wirklich eine auswegslose Situation. Und wenn David davon spricht, dass sich sein Herz nicht fürchtet, wenn er von einem Heer belagert wird, dann denkt er zurück an solche Zeiten. David sagt in dem Psalm: Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne. Wenn David einen Wunsch bei Gott frei hätte, was würde er sich dann wünschen? Macht und Geld? Schutz vor seinen Feinden? Vielleicht Weisheit, um sein Volk zu regieren, so wie das sein Sohn Salomo sich gewünscht hat? Oder einmal einen Blick erhaschen auf Gott, so wie sich das Mose wünschte? Nein, was er sich wünscht, steht hier, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Und das, was David auf dem Herzen lag, nach was er sich gesehnt hat, war die Beziehung zu Gott, seine Beziehung zu Gott. Weil das Haus des Herrn, das war der Ort, an dem er Gott begegnet ist. Und David mit all seiner Verantwortung, mit all seinen weltlichen Ablenkungen, die es so mit sich bringt, wenn man König ist, am liebsten wäre er den ganzen Tag dort geblieben und wäre Gott begegnet. Und ich möchte mir mit euch exemplarisch mal zwei Beispiele anschauen, in denen David auf Gott vertraut. Und zwar einmal ein Beispiel, wo er im Leid auf ihn vertraut und einmal, wo er im Segen auf ihn vertraut. Und wir lesen gerade weiter hier in 1. Samuel 26 diese Situation und schauen, wie das weitergegangen ist. Ich lese ab 4 bis 12. 1. Samuel 26. Da sandte er Kundschafter aus und erfuhr, dass Saul ganz sicher gekommen war. Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul sein Lager hielt. Und David sah die Stätte, wo Saul lag, mit seinem Feldhauptmann Abner, dem Sohn Ners. Saul lag in der Wagenburg und das Kriegsvolk um ihn her. Da hob David an und sagte zu Ahimelech, dem Hethiter, und zu Abishai, dem Sohn des Zeruja, dem Bruder Joabs: Wer will mit mir hinab zu Saul ins Lager? Abishai sagte: Ich will mit dir hinab. So kam David mit Abishai in der Nacht zum Volk. Und sieh, Saul lag und schlief in der Wagenburg. Und sein Speer steckte in der Erde bei seinem Kopfende. Abner aber und das Volk lagen um ihn her. Da sagte Abishai zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand gegeben, so will ich ihn mit dem Speer an den Boden spießen und mit einem Stoß, dass es keinen zweiten mehr bedarf. David aber sagte zu Abishai: Bring ihn nicht um, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Weiter sagte David: So wahr der Herr lebt, vielmehr wird der Herr ihn schlagen, oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht und unkommt. Der Herr lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. So nimm nun den Speer bei seinem Kopfende und den Wasserkrug und lass uns gehen. Die erste Frage, die sich einem unweigerlich stellen muss, wenn man diese Geschichte liest, ist: Warum alles, um alles in der Welt ist David in das Lager von Saul gegangen? Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich da noch nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe mir das so in meinen Gedanken vorgestellt wie in einer Winnetou-Geschichte. Winnetou und Old Shatterhand schleichen sich im Schutz des hohen Grases an das Lager der Sioux heran. Vor ihnen taucht im Nebel die Silhouette eines Wachposten auf. Wie ein Panther, doch völlig lautlos, schnellt Old Shatterhand nach vorne und schlägt seine Faust an die Schläfe der Wache. Mit einem leisen Stöhnen sinkt diese zu Boden. Und weiter schlängeln sich die beiden Helden voran auf das große Lagerfeuer zu, um das herum der Häuptling der Sioux mit seinen obersten Kriegern in tiefem Schlummer liegt. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Aber war das wirklich so? Ich meine, es ist schon möglich, dass David sich in der Wüste da, wahrscheinlich war das ein hügeliges Terrain, angeschlichen hat, um die Truppen auszukundschaften. Aber denken wir da mal drüber nach. Was hätte er dadurch gewonnen? Ich meine, wir sehen ja schon in Vers 4, deshalb habe ich es extra nochmal vorgelesen. Er hatte ja schon Kundschaft dahin geschickt, die hatten ja schon herausgefunden, wo Sauls Truppen sind. Also was wollte David da noch? Außerdem, David war ja der, der gesucht war von Saul. Ja, also er wäre die letzte Person, die man eingesetzt hätte als Kundschafter. Meine Theorie ist, David wollte entweder mit Saul direkt reden oder sich ergeben. Dass David da runtergegangen ist, war eine Selbstmordmission. David hatte vielleicht 100, 200 Getreue mit sich und Saul war da mit 3000 Elitekriegern. Das heißt, David war so hoffnungslos unterlegen, dass Saul noch nicht mal Vorkehrungen getroffen hat gegen einen möglichen Angriff von Davids Truppen. Ich gehe weiterhin davon aus, dass David in die Enge getrieben war, sodass es keinen Ausweg für ihn gab. Weil wir haben gelesen, dass die Einheimischen, die dort gelebt haben, auf der Seite von Saul waren. Das heißt, es gab mit Sicherheit nicht irgendwo noch ein geheimes Wasserloch, wo er sich mit Wasser versorgen konnte und sich verstecken konnte. Was macht ein verantwortungsvoller Truppenführer in dieser Situation? Er opfert sich. Weil was für einen Gewinn hätte er, wenn er seine 100 Freunde mit sich ins Verderben reißt? Also fragt er unter seinen treuesten Freunden, wer geht mit mir mit? Und tatsächlich, einer seiner Freunde sagt, ja, ich werde dich begleiten. Und dann kommt es zu dieser skurrilen Situation, wo irgendwie Gott offensichtlich die ganzen Gegner in einen tiefen Schlaf hat fallen lassen und die laufen da einfach durch ein Heereslager, bis sie dann vor dem obersten König von Israel stehen. Und natürlich sagt Abishai, Mann, ich durchbohre den jetzt. Dann ist alle diese Sorgen, die wir haben, die sind dann vorbei. Weil das Volk Israel, das war ja sowieso auf der Seite Davids, viel mehr als auf der Seite Saul, dieses wahnsinnigen Königs. Das heißt, ein Stich. Und aus David, diesem verzweifelten, hoffnungslosen, in die Enge getriebenen, mittellosen Flüchtling, wäre der reichste, mächtigste, angesehenste Mensch ganz Israels geworden. Ein einziger Stoß. Und Gott hatte alles vorbereitet. Alles war bereitet. Und was sagt David? Das sei ferne von mir. Wie könnte ich den töten, der vor Gott zum König gesalbt wurde? Nein, ich vertraue auf Gott. Gott wird sich um Saul kümmern zu seiner Zeit. Wie ging der Psalm gleich? Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, fürchtet sich mein Herz doch nicht. Es war furchtlos, hier an der Stelle Saul nicht zu töten. Man könnte vielleicht denken, David war nicht ganz richtig in der Birne, so eine Gelegenheit verstreichen zu lassen. Was war die Konsequenz daraus? Ich meine, ja, Saul war total betroffen, als er gemerkt hat, David hat mich nicht getötet und ist abgezogen. Aber deshalb war ja der Konflikt mit Saul nicht zu Ende. Und David musste direkt im Anschluss an diese Geschichte, ist er ins Land der Philister geflohen zu den Erzfeinden der Israeliten und hat dort jahrelang sich als Handlanger des Königs verdient. Das alles wäre ihm erspart geblieben. Wir schauen uns das Leben von David an und wir sehen, 30 Jahre lang wurde er von Saul verfolgt und ist weggelaufen. Und 30 Jahre hat er auf Gott vertraut. So war David in schlechten Zeiten. So nah bei Gott, dass sein Vertrauen größer war als alle Furcht. Davids Beziehung zu Gott im Segen. Wenn wir in die Schrift gucken, sehen wir, dass viele Könige sich in Zeiten der Not zu Gott und an Gott gewandt haben. Aber viele Könige haben sich dann auch in den Zeiten danach, in denen sie gesegnet wurden, von Gott wieder abgewandt. Zum Beispiel im Alter oder im Reichtum, wie zum Beispiel Davids eigener Sohn Salomo. In der Jugend sehr gläubig, im Alter als der reichste König in der Geschichte von Israel hat er es begonnen, Götzen anzubeten. Aber nicht so David. Im Gegenteil. Nachdem David seine Macht gefestigt hatte, nachdem er endlich der König war, nachdem er alle seine Gegner um Israel herum besiegt hatte, hat er gesagt, jetzt will ich Gott einen Tempel bauen, einen prächtigen Tempel. Das liegt mir auf dem Herzen. Und dann sagt Gott zu ihm, nein, du wirst mir keinen Tempel bauen, weil du hast Blut an deinen Händen. Ich möchte nicht, dass der Mann, der mir einen Tempel baut, Blut an seinen Händen hat. Und statt dass er sauer wird, statt dass er an der Stelle, dass er sich versucht, darüber hinwegzusetzen oder so, beginnt er, sagt er, okay, dann werde ich tun, was ich machen kann. Ich werde Steine einkaufen, ich werde Holz sammeln, ich werde schon alles Mögliche bereitlegen, sodass der, der nach mir kommt, schon alles hat und einfach nur noch bauen kann. Und wir lesen mal ein bisschen über seine demütige Herzenshaltung, die er in dieser Situation hatte. Und das sehen wir im 2. Samuel, Vers 7. Und ich lese 1 bis 4 und dann 16 bis 22. 2. Samuel 7, 1 bis 4 und 16 bis 22. Als nun der König, David, in seinem Haus saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan, sieh doch, ich wohne in einem Zedernhaus, die Lade Gottes aber wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König, wohlan, alles was in deinem Herz ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan. Und dann passiert es. Gott sagt also Nathan, ich fasse es kurz zusammen. Gott sagt Nathan, nee, David soll nicht derjenige sein, der das Haus baut für mich, sondern sein Nachfolger. Und Nathan geht also dann zu David und er sagt ihm das und er schließt dann das, was er David sagt, mit den folgenden Worten, mit der folgenden Botschaft von Gott an David. Aber dein Haus, David, und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewig bestehen. Dem meine Prophezeiung auf Jesus. Als Nathan all diese Worte und dieses Gesicht David gesagt hatte, kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr Zebaoth? Und was ist mein Haus, dass du mich hierher gebracht hast? Aber nun hast du das noch für zu wenig gehalten, Herr Zebaoth, und hast dem Hause deines Knechtes sogar für die ferne Zukunft Zusagen gegeben. Und das nach Menschenweise, Herr Zebaoth.
Moment.
Ja. Und was soll David noch mehr reden mit dir? Du kennst ja deinen Knecht, Herr Zebaoth. Und um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all diese großen Dinge getan, dass du sie deinem Knecht kundtust. Darum bist du groß, Herr Zebaoth. Denn es ist keiner wie du und ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Was macht David, als er diese für ihn wahrscheinlich sehr enttäuschende Botschaft hört? Er, der mächtigste Mann Israels, der eigentlich machen kann, was er will, der keinen Propheten braucht, um sich sagen zu lassen, was er tun soll und was nicht. Er betet. Und sein Gebet ist ein Dankgebet. Er sagt, wer bin ich, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich überhaupt hier hingebracht hast, dass ich da bin, wo ich bin? Was für eine Demut. Und er hinterfragt das Ganze noch nicht mal. Er sagt nicht, Gott, was soll das? Warum? Habe ich nicht die ganzen Kriege geführt für dich? Hast du mir nicht gesagt, ich soll die Feinde Israels besiegen? Und jetzt darf ich deshalb dein Haus nicht bauen? Nein, was sagt er? Er sagt zu Gott, was soll David noch mehr reden mit dir? Du kennst ja deinen Knecht, Herr Zebaoth. Kein Grund zu klagen. Du weißt genau, was du tust, weil du kennst mich. Und dann lobt und dankt er Gott. Darum bist du groß, Herr Zebaoth. Denn es ist keiner wie du und kein Gott außer dir, nur nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Was für ein Mann des Glaubens und was für eine Beziehung zu Gott hat er? Und was können wir lernen aus seiner Beziehung zu Gott? Wie bist du verbunden mit Gott in Zeiten, in denen es schlecht läuft? In denen der Stress zum Beispiel über dich hinweg rollt, wie eine Woge. Nahst du dich dann zu Gott, so wie David? Oder lässt du dich tendenziell eher von Gott wegbringen, so wie das bei Saul der Fall war? Wie bist du mit Gott verbunden, wenn alles läuft? Wenn du das Leben genießt, wenn du Urlaub hast? Wendest du dich dann hin zu Gott, so wie David es getan hat? Oder driftest du dann tendenziell eher ab, so wie wir das bei Salomon sehen konnten? Was können wir uns von David abschauen, um unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen? Eine Sache ist sicher, dieser unbändige Drang, sich Gott zu nahen. Also das war wirklich so das Zentrum seiner Beziehung zu Gott. Er wollte immer Gott nahe sein. Alle Zeit in Gottes Haus sein. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, sagte, dass ich im Haus des Herrn bleiben könnte, mein Leben lang. Und ich denke, wenn das unsere Grundhaltung ist, egal wie lange oder wie kurz wir Christen sind und an Gott glauben, dann werden wir uns immer in die richtige Richtung bewegen. Und was sticht noch auch heraus bei David? Das ist seine Demut. Egal wie es läuft, gut oder schlecht, er vertraut auf Gott. Du, Gott, hast einen Plan. Auf dich, Gott, alleine werde ich hoffen. Und wenn es nicht so läuft, wie ich es will, Gott, dann ordne ich mich dir unter. Und was natürlich noch heraussticht, ist sein Gebet. In jeder Situation. Und seine Lieder, die Psalmen, die er geschrieben hat von ganzem Herzen. Und ich weiß, dass der ein oder andere hier, bei dem kommt die Anbetung durch den Gesang nicht so natürlich. Menschen sind unterschiedlich, wir sind unterschiedlich, wir beten unterschiedlich an. Und es gibt einige, bei denen ist es nicht so leicht und natürlich, läuft es nicht so leicht und natürlich vom Herzen durch Gesang anzubeten. Oder die kommen nicht mit jedem Lied, was wir hier singen, klar. Und ich möchte dich ermutigen, dir trotzdem David als Vorbild zu nehmen, weil ich glaube, es ist wichtig, egal ob es uns leicht fällt oder nicht, dass wir Gott durch Gesang loben. Und es geht nicht darum, was wir daraus ziehen. Es geht nicht darum, ob wir dann hinterher inspiriert sind durch den Gesang. Es geht darum, im Gesang Gott zu loben und ihn zu preisen, weil er ist der höchste Gott und er ist es wert, dass wir ihn loben und preisen mit unserem Gesang. Und wenn wir das tun von ganzem Herzen, und auch ich muss mich immer wieder in den Liedern darauf ausrichten, wie beispielsweise heute Morgen, als wir gesungen haben, habe ich gesungen und war mit den Gedanken irgendwie woanders. Da habe ich gedacht, nein, Florian, lebe, was du predigst. Gesang ist dafür da, um Gott zu loben und zu preisen und anzubeten. Tue das. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch inspiriert sein. Habt ihr euch was vorgenommen für euren Urlaub, falls der doch ansteht? Vielleicht seid ihr ja die zurückgeblieben sind und ihr denkt die ganze Zeit, ey Mensch, redet ihr schon wieder von Urlaub? Aber ich kann mir dieses Jahr keinen leisten. Lass mich doch in Ruhe damit. Nutzt die Zeit und ringt um Nähe zu Gott in der Zeit, die ihr habt. Seid wie David, nehmt ihn als Vorbild, studiert ihn gerne aus, lest die Geschichten von ihm und versucht zu ergründen, was war sein Herz und nehmt das als Vorbild. Und Gott sei die Ehre.